Okay, der könnte es gewesen sein. Auf jeden Fall war es so einer. So ein Kreisverkehr am Rand von Castelfranco, wo wir damals angekommen sind, nach einer ziemlich wilden Fahrt von Mailand aus, weil wir irgendwie versucht haben, so nah wie möglich an die rote Zone ranzukommen, ohne reinzufahren. Und es war gar nicht so einfach, weil hier irgendwie alles abgesperrt war.
Wir stehen auf einem Kreisverkehr etwas außerhalb von Casalpusterlengo. Das ist eine Kleinstadt in der Lombardei, so ungefähr eine Autostunde südlich von Mailand gelegen. Heute fahren die Autos durch den Kreisverkehr in Richtung Ortskern durch. Vor 5 Jahren allerdings war an dieser Stelle Schluss. Denn der Ort wurde im Februar 2020 zur roten Zone in Italien. Das bedeutet Sperrgebiet. Keiner durfte mehr rein und keiner durfte mehr raus. Wegen der ersten Corona-Fälle.
Für viele war das der Beginn der Corona-Pandemie. Jedenfalls in Italien, dem Land mit den meisten Corona-Toten in der EU.
Io resto a casa.
Ich bleibe zu Hause. Es wird keine rote Zone mehr geben. Keine Zone 1 und Zone 2 der Halbinsel. Es gibt nur Italien und Italien als Schutzzone.
Jetzt erschüttern Videoaufnahmen aus Bergamo die Welt. Konvois von Militär-LKW, mit denen Leichen zu Krematorien gefahren werden, weil die Verantwortlichen der Friedhöfe in der Stadt mit den virusinfizierten Toten überfordert sind.
Auch für uns,
Verena Schelter
und Lisa Weiß, denn wir waren damals als Reporterin in Norditalien.
Ich weiß aber noch, wie wir auf so einem Parkplatz gestanden sind und wir hatten so FFP3-Masken in der Hand. Das war ja was komplett Neues damals irgendwie. Und haben uns so ratlos angeguckt, weil wir alle eben nicht wussten, okay, wie gefährlich ist es denn jetzt hier direkt an der roten Zone und liegt dieses Virus vielleicht in der Luft?
Und an einem der Kontrollpunkte in der Lombardei erreiche ich jetzt meine Kollegin Lisa Weiß. Frau Weiß, wie erleben Sie die Situation um sich herum?
Also gerade eben erleben wir die Situation so, dass wir ins Auto steigen mussten und so schnell wie möglich und jetzt gerade nach quasi wegfahren von dem Kontrollpunkt, weil wir haben gerade die Information in dieser Minute bekommen, dass die rote Zone ausgeweitet wird und wenn wir jetzt nicht wirklich schnell unterwegs sind, dann sind wir selbst in der roten Zone und sind sozusagen dann auch darin gefangen.
Zurück in die Gegenwart. Heute können wir rein ins Zentrum von Casalpusterlengo. Wir wollen versuchen, mit den Leuten hier ins Gespräch zu kommen. Wir wollen wissen, wie die Zeit damals für sie war. Immerhin haben die Menschen hier bereits im Kleinen das erlebt, was später in ganz Italien und vielen anderen Ländern gelten sollte, einen Lockdown.
Vor 5 Jahren war es ziemlich dramatisch, denn seit diesem Tag, seit dem 21. Februar, waren alle Dörfer hier, Casale, Codogno, abgeriegelt, sodass wir nicht hineinkommen konnten.
Das ist Barbara. Wir haben sie zufällig am Hauptplatz von Casalpusterlengo getroffen. Ihre Erinnerungen an die Zeit sprudeln nur so. Und wir haben das Gefühl, es tut ihr gut, über diese schlimmen Erlebnisse zu reden.
Wir haben viele Menschen, die wir gekannt haben, auf eine sehr grausame Art verloren. Denn sie wurden weggebracht. Und dann hörten wir sie vielleicht noch ein letztes Mal per Telefon, weil wir sie ja nicht besuchen konnten, da wir zu Hause eingesperrt waren. Wir hatten also überhaupt keine letzte Erinnerung an diese Menschen.
Barbara hat ihren Hausarzt verloren, den sie schon als Kind gekannt hat und der ein enger Freund ihrer Familie war. Ihr Vater, der hatte Glück, er hat sich nicht infiziert, aber viele Freunde an die Pandemie verloren. Nach offiziellen Zahlen sind allein im Jahr 2020 knapp 100 Menschen in Casalpusterlengo an Corona verstorben. Barbara möchte uns jetzt etwas zeigen. Wir spazieren gemeinsam durch das Städtchen, aus dem Ortskern heraus und überqueren einen kleinen Fluss.
Okay, siamo quasi arrivati.
Wir sind fast da.
An einer Straßenecke hält sie an. Dort auf der Wiese steht etwas, das von weitem aussieht wie die Ruine eines Turms. Erst beim Näherkommen erkennen wir, dass es sich um etwas ganz anderes handelt.
Wir haben ein Denkmal errichtet, als wir das Haus wieder verlassen konnten. Wir haben alle einen Stein genommen und den Namen der Person, die wir verloren haben, darauf geschrieben. Und es sind sehr viele Steine geworden. Zu viele Steine, die wir zu einer Pyramide aufgetürmt haben.
Die Namen der Verstorbenen sind von Hand auf die Steine geschrieben worden. Manche haben die Steine noch mit gemalten Herzchen oder Blumen verziert. Papa, du fehlst uns. Für meine liebe Frau von Luigi. Für dich, Papa, du bist unser Fels. für Opa Stefano. Das waren nur ein paar der Inschriften.
Ecco, questo è il mio dottore, dottor Giuseppe Borghi.
Hier, das ist mein Arzt, Giuseppe Borghi.
Für Barbara sind die Erinnerungen an die Toten immer noch sehr schmerzhaft. Und auch die Zeit des Lockdowns und dieses Gefühl der Hilflosigkeit haben Spuren bei ihr hinterlassen. Trotzdem ist sie überzeugt, dass es richtig war, die Ortschaften abzuriegeln.
In diesem Moment konnten wir nichts anderes tun, glaube ich. Meiner Meinung nach war es notwendig, das so zu machen. Ich hätte nichts geändert, absolut nichts, nein.
In der Region von Casalpusterlengo haben die Behörden entschieden, die Ortschaften dicht zu machen, nachdem es bestätigte Corona-Fälle gegeben hat.
Aber das haben nicht alle so gemacht. Und wir werden später noch sehen, was es für fatale Folgen hatte, nicht abzuriegeln.
Aber erstmal fahren wir noch einmal zurück nach Vaux. Da war ich damals, zu Beginn der Pandemie. Vaux ist ein kleiner Ort in Venetien und war damals eine Art Versuchslabor für Wissenschaftler, die mehr über das Coronavirus wissen wollten.
Das ist jetzt also Vaux. Ein paar Geschäfte, der große Parkplatz vom Rathaus braucht es ja auch. Sieht einfach aus wie jedes andere Dorf. So, schöne Lage prinzipiell. Für dich ist es was anderes?
Ja, insofern, weil wir haben es ja letztes Mal gar nicht bis hierher geschafft, also bis ins Zentrum vors Rathaus, weil vor 5 Jahren war hier eine der ersten roten Zonen, die die Regierung eingerichtet hatte. Und die Polizei hat uns außerhalb schon abgefangen und uns gesagt, dass wir bitte wieder umkehren, weil niemand rein oder rausfahren durfte.
Damals ist dieses kleine, sowieso schon ziemlich isolierte Dorf in den Weinbergen für 2 Wochen komplett abgeriegelt worden. Denn hier ist der erste Mensch in Italien an Corona gestorben. Ein Rentner. 78 Jahre alt, begeisterter Kartenspieler. Auf dem Dorfplatz erinnert nichts an ihn, an die Pandemie. Aber erinnern sich die Menschen? Wir sprechen einen Mann an, der gerade den Platz überquert.
Buonasera. Sorpresa. Siamo della Radio Televisione Tedesca. E siamo qui perché 5 anni fa questa era la zona rossa.
Sì, sì. Abbiamo il sindaco su, se volete salire.
So, das war jetzt gerade der Vizebürgermeister von Vaux, der, als wir ihn interviewen wollten, gleich gesagt hat, geht doch rauf zum Bürgermeister, auch wenn ihr keinen Termin mit ihm habt, das geht schon.
Nee, manchmal geht es so unkompliziert einfach, dass man dann doch auf einmal mit den Leuten ins Gespräch kommt, auch mit dem Bürgermeister.
Also die Treppen rauf, in den ersten Stock ins Büro des Bürgermeisters. Mauro dell'Università ist überrascht, uns zu sehen, aber er empfängt uns herzlich. Damals... 2020, da war er noch nicht Bürgermeister, aber er erinnert sich noch gut an die Zeit, an die Angst, an dieses Gefühl der Isoliertheit, an die flächendeckenden Corona-Tests. Für alle waren es die ersten jemals, in diesen 2 Wochen, als Vaux vom Rest der Welt abgeschnitten war. Als man noch nicht wusste, dass das Virus sich längst in weite Teile Norditaliens ausgebreitet hatte. Der Bürgermeister sagt im Nachhinein trotzdem.
Es war die richtige Entscheidung, das Dorf abzuriegeln, weil man so über 3000 Einwohner Tests unterziehen konnte durch die Uni Padua. Und dadurch haben wir vieles herausgefunden. Zum Beispiel, dass auch Asymptomatische die Krankheit übertragen können. Dass man da eine ziemlich limitierte Zahl von Bürgern hatte, die fast alle an den Tests teilgenommen haben, war gut für die Wissenschaft. Bei einem großen Feldversuch hätte das alles wahrscheinlich nicht funktioniert.
Und auch den Menschen aus Vaux habe die Abregelung letztlich geholfen, halbwegs gut durch die Pandemie zu kommen, ist sich der Bürgermeister sicher. Die Menschen seien sensibilisiert worden, sich richtig die Hände zu waschen, Kontakte zu vermeiden, die Corona-Regeln möglichst zu befolgen. Bürgermeister Mauro dell'Università greift zum Telefon, holt noch mehr Leute aus Vaux ins Rathaus, damit auch sie von ihren Erfahrungen während der Pandemie erzählen. Silvia Lovo zum Beispiel, die ein Weingut führt. Oder Sandra Cartolaro, die sich ehrenamtlich in einem Verein engagiert, der sich um ältere Menschen kümmert. Sie ist in der Schweiz aufgewachsen, spricht Deutsch. Und erzählt, wie damals mit der Abregelung plötzlich alle Angebote für Seniorinnen und Senioren wegfielen. Keine Ausflüge, keine gemeinsamen Essen mehr. Es sollte mehrere Jahre so bleiben.
Und ja, das macht Einsamkeit. Und du hast keine Möglichkeit, das zu lösen. Also wie kannst du ihnen helfen in dem Moment? Du kannst sie nicht besuchen. Du kannst nichts machen, damit sie kommen können. Es ist schwierig.
In den 2 Wochen, in denen Vaux isoliert war, haben die Menschen dort schon erlebt, was im Rest Italiens, im Rest Europas erst später kommen sollte.
Ähnlich wie schon in Casal Pustalengo.
Genau. Post, Bank, die meisten Geschäfte, alles zu. Nur der Supermarkt, der wurde zuverlässig beliefert, sagt Cartolaro. Man merkt ihr an, dass sie die Erinnerung an diese Zeit bewegt. Ihr Onkel sei damals, als sie in Vaux eingesperrt war, im Krankenhaus gewesen, sagt Sandra Cartolaro.
Er ist in der Zeit gestorben und ich konnte logischerweise keine Beerdigung dabei sein. Und das, was mir heute noch fehlt, ist, dass mir niemand eine Umarmung gegeben hat. Und die fehlt. Weil in dem Moment fehlt ja das irgendwie.
Noch heute bemerkt sie, dass die Menschen durch Corona distanzierter geworden sind. Umarmungen seien seltener geworden. Manche wollten nicht mal mehr Hände schütteln, sagt sie. Silvia Lovo vom Weingut sagt, die Kunden seien seit Corona ungeduldiger geworden. Alles müsse sofort geschehen. Die Menschen hätten sich mit den Videokonferenzen auch an ständige Erreichbarkeit gewöhnt. Trotzdem finden beide, das Dorf abzuriegeln sei damals der einzige richtige Weg gewesen. Damals, als man nicht wusste, was passiert, was dieses Virus macht. Die Bevölkerung von Vaux habe durch die Abriegelung geradezu Glück gehabt, glaubt Silvia Lovo.
Prima di tutto perché ponendo questi limiti abbiamo delimitato il rischio.
Erstens, weil wir durch die Einschränkungen das Risiko begrenzt haben. Und dann sind wir auch noch besonders überwacht worden. Das, was in Vaux gemacht wurde, war fast schon idyllisch. Ein Traum. Weil es eben nicht diese Explosion der Infektionen gab, wie wenn wir uns alle frei bewegt hätten.
Non c'è stato un'espansione del contagio come poteva essere se fossimo stati tutti liberi.
Es hätte schlimmer kommen können, sagen die Menschen aus Vaux heute. Und anderswo kam es tatsächlich schlimmer, in Bergamo. Die Bilder von den vielen Särgen in der Kirche gingen damals, im März 2020, so bitter das klingt, viral.
Jetzt erschüttern Videoaufnahmen aus Bergamo die Welt. Konvois von Militär-LKW, mit denen Leichen zu Krematorien gefahren werden, weil die Verantwortlichen der Friedhöfe in der Stadt mit den virusinfizierten Toten überfordert sind.
Wir waren damals, zu Beginn der Pandemie, nicht in Bergamo. Als klar wurde, wie schlimm das Virus dort wirklich wütete, da war Italien schon im Lockdown. Und der war deutlich strenger als in Deutschland. Man durfte kaum noch raus, alle Parks waren zu, Spazierengehen war verboten, zur Arbeit gehen für die meisten auch. Alle Betriebe, die nicht systemrelevant waren, wurden geschlossen. Wir als Journalistinnen, wir galten als systemrelevant, wir durften also für die Berichterstattung auch mal raus. Aber Menschen haben wir draußen kaum getroffen. Ich erinnere mich noch gut an diese menschenleeren Straßen in Rom, an das Unkraut, das plötzlich auf der Piazza Navona gewachsen ist, weil keine Touristen mehr auf dem Platz waren, an die geisterhafte Stille und natürlich an Papst Franziskus, der fast ganz allein auf dem Petersplatz stand, um einen Sondersegen wegen der Pandemie zu spenden, bei strömendem Regen. Ein Gänsehautmoment.
Aber die Bilder aus Bergamo, die haben auch wir nur im Fernsehen oder online gesehen. Und deshalb wollen wir jetzt dorthin mit den Menschen direkt sprechen, die all das selbst erlebt haben.
Okay, und das ist jetzt der Friedhof, wo damals die Leichen von Militärkonvois rausgefahren wurden. Wenn man so diese Bilder im Kopf hat aus der Nacht, als die dann weggefahren wurden. Und hier scheint heute die Sonne, es ist ein wunderschöner Tag.
Ja, es ist total surreal, auch wenn man einfach so durch die Straßen geht. Ich meine, klar, niemand trägt mehr Maske, alles geht seinen gewohnten Gang. Die Leute stehen in der Bar, trinken ihren Kaffee und wenn man es nicht besser wüsste, könnte man meinen, das ist alles gar nicht passiert irgendwie.
Der Friedhof mit seinen hohen Mauern wirkt riesig. Schon nach ein paar Metern treffen wir einen Mitarbeiter. Er ist von Kopf bis Fuß in weiße Schutzkleidung gehüllt. Es wirkt plötzlich doch wieder fast wie am Anfang der Pandemie.
Wir sprechen ihn an. Er führt uns in die Kirche, die wir von den Bildern kennen, und zu Marco Bergamelli. Der Franziskaner ist seit über 15 Jahren Pfarrer der Friedhofskirche. Erst will er nicht so recht, aber dann fängt er doch an zu erzählen.
Beim ersten Mal sind die 10 Lastwägen vom Militär abends gekommen, um die Särge mitzunehmen. Nichts sollte öffentlich werden, denn wenn so etwas geschieht, will man lieber keine Panik aufkommen lassen.
Perché quando succedono questi grandi avvenimenti è meglio non creare panico nella gente, solo che quel giovane pare.
Aber ein junger Mann hat offenbar von einem Fenster aus diese 10 LKW gefilmt. Und alle haben erfahren, dass das Militär war, das die Särge abgeholt hat.
Die Särge wurden nach Parma, Florenz oder Bologna gebracht, weil das Krematorium in Bergamo die vielen Toten nicht mehr verbrennen konnte. Und die Kirche, die hat sich schnell wieder mit neuen Toten gefüllt. Die Lastwagen mussten wiederkommen, erinnert sich der Priester.
Klar, auch heute, wenn ich in meine Kirche gehe, muss ich an all diese Särge denken, die ich jeden Morgen gezählt habe. Zum Glück hatte die Kirche eine Klimaanlage. Es war eiskalt hier. So sind die Menschen in den Särgen wenigstens vor Verwesung geschützt worden.
Don Marco, der Priester, erzählt, wie er die Menschen weinen sah, die sich nicht mehr von ihren Angehörigen verabschieden konnten, vom Desinfektionsmittel, mit dem er selbst die Schuhsohlen geputzt hat, und immer wieder von den Lastwagen, von den Särgen. Er weiß noch genau, um wie viel Uhr sie kamen, wie viele Leichen sie transportierten. Es sind Details, die ihm ganz offensichtlich nicht mehr aus dem Kopf gehen, auch nach 5 Jahren nicht.
Ich habe versucht, mit Hilfe des Glaubens, des Gebets, ein bisschen Kraft zu finden. Denn wenn ich die Kraft nicht gefunden hätte, wäre es besser, wenn ich nie hierher gekommen wäre. Ich konnte damals natürlich nicht einfach nur weinen, auch wenn der Tod in meinem Herzen war, weil zu viele Menschen jeden Tag starben.
Die Menschen vergessen leicht, sagt Don Marco. Auch deshalb findet er die Gedenktafel gut, die jetzt vor seiner Kirche steht. Er führt uns hin, dann muss er zurück. Die Kirche muss noch für den nächsten Gottesdienst vorbereitet werden.
Ich fand es wahnsinnig berührend und beeindruckend und im Nachhinein immer noch irgendwie beängstigend, das so zu hören.
Ja, und irgendwie kam bei mir jetzt schon auch wieder so ein bisschen hoch, wie das damals war, als wir diese Bilder gesehen haben mit dieser Kirche und diesen Särgen. Ich kann mir auch vorstellen, dass er wirklich auch, ja, dass es für ihn auch nicht schön ist, das immer wieder zu erleben, wenn er wieder drüber spricht.
Aber es gibt auch Menschen, die darüber sprechen wollen, weil sie nicht wollen, dass vergessen wird, was damals war. Salvatore Mazzola zum Beispiel. Sein Vater ist einer der Toten von Bergamo.
Allein im März 2020 sind in Bergamo etwa 5.100 Menschen an oder mit Covid verstorben. Eine ganze Generation, sagen viele.
Salvatore betreibt eine Bäckerei in Nembro, einem kleinen Örtchen in der Provinz Bergamo. Während der Pandemie war sein Laden immer offen, denn die Leute brauchten ihr Brot. Salvatore hatte also mit vielen Kunden zu tun. Das war ein Risiko. Er will uns jetzt etwas zeigen und steigt eine schmale Wendeltreppe hinunter.
Komm mit, aber kuller nicht runter.
Damals hat er, um seine Familie zu schützen, mehr als einen Monat hier unten im Keller unter der Backstube geschlafen. Das Bett steht in einem kleinen Zimmerchen, kaum größer als eine Besenkammer. Es gibt weder ein Fenster noch eine Heizung.
Hier war ich 45 Tage. Ich habe nicht mehr zu Hause geschlafen, weil ich Kontakt zu vielen Menschen hatte und vermeiden wollte, dass ich das Virus nach Hause bringe.
Was er zu diesem Zeitpunkt aber nicht wusste, das Coronavirus war schon längst da. Wieder oben in der Backstube deutet Salvatore auf eine Fotokollage, die er hier aufgehängt hat. Auf jedem Foto ist ein älterer Herr zu sehen. Graues, fast weißes, aber volles Haar. Freundliches Lächeln.
Das war mein Vater, ungefähr 15 Tage vor seinem Tod. Um den 5. März herum hat er sich wohl infiziert. Hier hat er seinen Enkel noch Märchen vorgelesen.
Knapp einen Monat später stirbt Salvatores Vater im Krankenhaus.
Zum Glück hatten wir die Gelegenheit, ihn bis zum Schluss zu hören. Wir haben uns alle in einer Art Telefonkonferenz von ihm verabschiedet. Auch meine Schwester. Wir waren alle am Telefon. Wir haben die Möglichkeit gehabt, uns alle bei ihm zu bedanken für alles, was er getan hat. Und er hat verstanden, dass man nichts mehr tun konnte und sich von uns allen verabschiedet.
Auch jetzt, 5 Jahre später, trauert Salvatore immer noch. Und er ist wütend. Denn der Tod seines Vaters hätte verhindert werden können, glaubt er.
Und damit ist er nicht allein. Gemeinsam mit knapp 700 anderen Betroffenen aus Bergamo hat Salvatore vor 4 Jahren Klage eingereicht. Gegen die Behörden, denn die hätten viel zu spät Schutzmaßnahmen ergriffen. Anwältin Consuelo Locati unterstützt die Betroffenen.
Hier in Bergamo hätte man den Tod von etwa 4.300 Menschen verhindern können, wenn man sofort gehandelt und eine rote Zone eingerichtet hätte.
Ähnlich wie in Casal Pustalengo und in Vo gibt es auch in der Provinz Bergamo Ende Februar 2020 die ersten bekannten Corona-Fälle. Wenige Tage später veröffentlicht der regionale Arbeitgeberverband ein Imagevideo. Bilder von Fließbändern, Maschinen, schicke Drohnenaufnahmen von Bergamo. Bergamo is running, heißt diese Kampagne, gerichtet an die internationalen Kunden. Keine Panik, die Wirtschaft läuft trotz Corona weiter, so die Botschaft. Die Region Bergamo ist einer der wirtschaftlichen Motoren Italiens. Hier haben sich Chemie- und Baumaterialfirmen und Forschungsinstitute angesiedelt. Und es gibt sehr enge Beziehungen nach China.
Siamo arrivati a Bergamo.
In Bergamo hatte sich die Lage so entwickelt, weil wir viele Kontakte mit China haben, vor allem in der Region von Wuhan. Denn genau in dem Tal, in dem es hier die meisten Todesfälle gab, befinden sich viele Unternehmen, die direkte Geschäftskontakte mit Wuhan haben.
Anwältin Locati ist der Meinung, bereits im Januar und Februar 2020 hätte man den Flugverkehr mit China einstellen müssen. Man hätte die Kontakte von Infizierten verfolgen und lokale Lockdowns verhängen müssen. Das alles sei aber nicht passiert, sagt sie, um die Wirtschaft möglichst lange am Laufen zu halten.
Man sagte uns, das Virus sei nur eine harmlose Grippe, die keine tödlichen Folgen habe. All dies geschah zu einem Zeitpunkt, als das Gesundheitsministerium bereits wusste, dass es bestätigte Fälle von infizierten Personen gab.
Seit 4 Jahren kämpft sie nun schon um eine juristische Aufarbeitung. Auch die Staatsanwaltschaft Bergamo hat ermittelt. Doch trotz aller Gutachten, Zeugenaussagen und Stellungnahmen ist es bis jetzt nicht zu einem Prozess gegen damalige Verantwortliche gekommen. Die Zivilverfahren, die werden verschleppt und die Strafverfahren, die sind eingestellt worden. Bis jetzt. Denn nur wenige Stunden vor unserem Treffen mit der Anwältin hat der Fall eine unerwartete Wendung genommen.
Wir haben eine Mitteilung erhalten, die uns Hoffnung gibt. Mit dieser Verordnung wird das Verfahren gegen bestimmte Beamte des Gesundheitsministeriums wieder aufgerollt.
Sie hält einen Stapel dicht bedruckter Blätter hoch. Darauf stehen 4 Namen von damaligen Mitarbeitern des Gesundheitsministeriums. Ein Gericht in Rom hat entschieden, dass die Ermittlungen wieder aufgenommen werden sollen. Dass es vielleicht jetzt doch, nach all den Jahren, endlich zu einem Prozess kommen könnte, das ist eine Genugtuung für viele Angehörige von Corona-Toten in Bergamo. Sie erhoffen sich dadurch vor allem eines: eine Antwort auf die Frage, warum so viele Menschen in Bergamo sterben mussten.
Wir sind tagelang durch Norditalien gefahren. Es war eine intensive Reise mit vielen berührenden Gesprächen.
Was uns bei all unseren Gesprächen, an all den Orten, an denen wir waren, aufgefallen ist: Corona hat die italienische Gesellschaft nicht so sehr gespalten wie die deutsche. Auch wenn viele Menschen unter den Maßnahmen gelitten haben, die meisten fanden es richtig, dass ihr Leben so eingeschränkt wurde, weil es aus ihrer Sicht, mit dem damaligen Wissensstand, keine andere Möglichkeit gab, um Menschenleben zu retten.